HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Zu Gast im Doppelkopf auf HR2 Kultur, Annabel Wakba, Yohanan Şelyem Gastgeber. Chamäleon haben Sie, ich bin ein Chamäleon, da sind Sie selbst schuld, den Artikel haben Sie geschrieben vor 5 bis 10 Jahren über Ihr Leben. Das war das erste Mal, wo Sie persönlich auftauchen in der Zeit. Im Zeitmagazin arbeiten Sie heute auch als Journalistin in Berlin. Annabel Wakba, das klingt ja wie eine wilde Mischung. Vorne ist Reinhard May und hinten ist was Ägyptisches.
Ja, also der Name, der Nachname, das ist natürlich der Name von meinem Vater, der eben Ägypter ist. Und der Vorname, das hat mir meine Mutter erzählt, der ist so entstanden. Meine Mutter hat mit meinem Vater in Kairo gelebt 4 Jahre und mit meinen 3 älteren Geschwistern. Und da gab's eine Freundin, die aus der Schweiz kam und die hatte meiner Mutter immer diese Schweizer Frauenzeitschrift mitgebracht, Annabelle. Und irgendwie hat sich meine Mutter daran erinnert, als ich 4 Jahre später auf die Welt kam. Und dann haben sie mich Annabel genannt.
Was heißt denn Wakba?
Die Gabe Gottes.
Annabel Wakba, wie kommt es, dass Sie in München geboren worden sind und nicht in Kairo?
Weil meine Eltern damals schon nicht mehr in Kairo gelebt haben, also weil sie da schon in München gewohnt haben. Meine Eltern haben sich in München kennengelernt, wahrscheinlich 1960... Oder 1959 haben die sich kennengelernt. Da hat mein Vater in Deutschland studiert und der war mit einem Stipendium in Deutschland und musste zurück nach Ägypten, weil das der ägyptische Staat bezahlt hat. Und er hat dann meine Mutter mitgenommen und da hatten sie aber auch schon 2 Kinder und das dritte Kind kam dann in Kairo zur Welt. Und dann sind meine Eltern 1968, also sozusagen ein Jahr nach dem Sechstagekrieg, nach Deutschland gegangen, weil sie in Kairo nicht so eine richtige Zukunft gesehen haben für sich. Und damals war das aber so, da war Kairo, also Ägypten war sozialistisch zusammen, ich glaube sogar mit Syrien ein Land.
Nasser
hat damals regiert und die hätten eigentlich auch gar nicht gehen dürfen. Also sie sind tatsächlich geflohen und hatten eine Einladung für ein Sommerseminar meines Vaters. Dafür haben sie eine Ausreisegenehmigung bekommen und die sind dann einfach nicht mehr zurückgekommen. Und das wusste auch seine Familie gar nicht. Also es war eine richtige Flucht. Übers Mittelmeer mit dem Boot.
Ihr Vater hat eine Ausbildung wozu gemacht?
Der hat Physik studiert und hat dann in München seine Doktorarbeit gemacht.
Als
Physiker.
Genau. Und Ihre Mutter hat das Arbeiten aufgehört und die Kinder betreut?
Ja, also die war eigentlich kurz davor, Stewardess zu sein bei British Airways. Und damals musste man aber in den Verträgen unterschreiben, dass man die nächsten 2 Jahre nicht heiraten wird. Und da hat sie aber meinen Vater schon kennengelernt gehabt und dann hat sie diesen Job nicht angenommen. Und sie hat dann einfach erstmal meine 3 älteren Geschwister bekommen und hat dann in der Zeit nicht gearbeitet. Ne?
Was war denn das in den, ja, 68, was war das in den 70ern für ein Leben, für eine ägyptische Familie im bayerischen München?
Ach so, Sie meinen, wie es für uns war, als wir dort gewohnt haben. Ja, also wir sind dann, ich bin zwar in München geboren, aber wir sind dann sehr schnell nach Erding gezogen. Und ehrlich gesagt, ich meine, ich kann mich natürlich jetzt an die ersten Jahre nicht erinnern. Ich nehme mal an, dass die Leute meinen Vater komisch angeguckt haben. Aber in Bayern ist es so, also behaupte ich jetzt mal, das ist meine Erfahrung, die Leute sind am Anfang zwar vielleicht, gucken sie ein bisschen, wer sind diese Fremden, aber wenn sie jemanden dann erstmal kennen, sind sie eigentlich sehr herzlich. Also ich glaube nicht, dass das je ein Problem war. Also zumindest war es für uns nie ein Problem. Es war eher so, ich kann mich erinnern, dass es dann mal eine Nachbarin gab, die in meine Haare gefasst hat und gesagt hat, so schöne schwarze Haare. Und eigentlich, wir haben es eher als positiv erlebt. Ich fand immer, dass ich was Besonderes bin. Aber ich weiß, dass das jetzt bei anderen anders war. Also ich glaube, dass es bei Mädchen vielleicht nochmal anders ist als bei Jungs. Ich habe das nie als Nachteil empfunden. Aber ja, persönliche Erfahrung.
Christliche Familie oder muslimische?
Mein Vater ist Christ. Das ist, macht natürlich dann auch nochmal die Integration. Ist so ein schreckliches Wort. Genau. Das macht es wahrscheinlich nochmal einfacher.
Aber wieso können Sie Arabisch und nicht nur Niederbayerisch?
Ich kann kein Arabisch.
Aha.
Ich kann überhaupt kein Arabisch.
Annabel Wappa. Ich verbinde mit arabischen Familien immer Riesengelage. Das heißt, die sind nicht imstande, an einem Tisch mit zwei Personen zu essen, weil es gibt immer Onkel, Tante und Verwandte und die bringen immer ganz viel mit. Mm. Und dann sind alle Räume gefüllt und dann legt man das Tischtuch am besten auf den gekachelten Boden und dann stehen da 100.000 Dippchen und alles ist leckerer als das nächste. War es für Sie eine Isolation oder hatten Sie auch in Bayern Verwandte, arabische Verwandte?
Nee, also das war ja nicht, wir sind ja keine arabische Familie in dem Sinn, weil meine Mutter ja Deutsche ist, das heißt, die Mutter ist ja sehr prägend und die Verwandten von meinem Vater waren ja nicht da. Also wir haben ja in Deutschland gelebt, quasi für meinen Vater, naja, Exil ist der falsche Ausdruck, das ist ja, der war ja froh, in Deutschland zu leben, glaube ich, also irgendwann dann, ja. Es gibt noch einen Onkel, also der Bruder meines Vaters, der lebt auch in München. Der hat wiederum eine Tochter, das heißt, wir waren ja dann nur sozusagen wir beide Familien. Und also es war überhaupt nicht arabisch bei uns zu Hause. Leider, ja. Also es ist natürlich eine völlig andere Geschichte. Ich habe mir das oft gedacht, als ich diesen Artikel geschrieben habe, ich bin ein Chamäleon. Das war in so einer Zeit, wo die Debatte über Einwanderer gerade so auf dem Höhepunkt war, vor allem eben libanesische Einwanderer in Berlin. Das sind ja tatsächlich, gibt es ja sowas wie Großfamilien. Und ich hatte eigentlich auch immer gedacht, naja, ich bin ja auch halb arabisch. Irgendwas Arabisches ist an mir ja auch. Aber natürlich liegen da Welten dazwischen. Leider irgendwie auch. Also ich habe davon nicht so viel mitbekommen.
Wie kriegen wir diese Annabel jetzt nach Israel?
Ja, das hat gedauert. Das war Zufall. Ich war gerade mit dem Studium fertig, 1997. Da war ich 25, gerade mit dem Studium fertig und habe zwar gearbeitet als Journalistin bei der Süddeutschen Zeitung, aber nicht fest, sondern als freie Mitarbeiterin. Und dann habe ich glaube, es war wirklich einen Monat nach meiner letzten Prüfung, habe ich auf einer Party meinen späteren Freund dann kennengelernt. Und der war aber...
Doron,
genau. Doron, und der war nur noch 3 Wochen in Deutschland und irgendwie haben wir uns verliebt und dann habe ich ihn besucht in Israel.
Wo?
In Tel Aviv für 5 Wochen und ich habe mir dann gedacht, naja, ich könnte doch auch dort als Journalistin mal ein halbes Jahr arbeiten und dachte mir, ich versuche jetzt mal ein halbes Jahr, weil ich hatte eh keinen festen Job und in Israel kann man als Journalist ja immer arbeiten, leider. Da gibt es immer was zu tun und ich bin dann hingegangen und das hat sich, dann kam so eins zum anderen, dann hatte ich ein Stipendium für 9 Monate und dann habe ich damals auch noch einen Journalistenpreis gewonnen und es ging immer um Geld. Habe ich genug Geld, um mich dort über Wasser zu halten und es ging. Mhm. So bin ich dann geblieben, 2 Jahre.
Annabel Wachba, erzählen Sie von Dorons Familie.
Die Familie kommt aus dem Jemen. Die Eltern sind, ich würde sagen, in den 40er Jahren eingewandert nach Israel. Der Vater, glaube ich, vor der Staatsgründung, die Mutter danach.
Vielleicht in den Süden, nach Sderot oder gleich nach Tel Aviv?
Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass der Vater zu Fuß durch ganz Saudi-Arabien gelaufen ist. Also es muss ganz extrem gewesen sein. Eine riesige Familie, das sind, ich glaube, vielleicht waren es 8 oder 9 Kinder. Die sind durch die Wüste gelaufen nach Israel. Und Dorons Mutter, die sind, glaube ich, geflogen und haben sich dann in Tel Aviv niedergelassen, würde ich sagen.
Die kamen auch aus?
Ich glaube, die Mutter aus Hadramaut und der Vater kam aus Sanaa. Also im Jemen gab es oder gibt es, glaube ich, sogar immer noch eine jüdische Gemeinde. Also es gab früher eine sehr große jüdische Gemeinde und die sind aber natürlich dann alle mit Staatsgründung Israels ausgewandert.
Das heißt, die haben sich dann in Tel Aviv zusammengetan. Mhm. Die wunderbare schwarzhaarige Schwiegertochter in Spe hat ihnen gut gefallen, oder wie war das?
Ja, also eigentlich hat es mir schon gut gefallen, weil die einfach sehr, sehr nett waren und weil ich mich so ein bisschen gefühlt habe wie auf Besuch bei meiner ägyptischen Familie. Also ich war leider nur davor ein einziges Mal bei den Verwandten meines Vaters, aber die haben uns natürlich in Deutschland öfter besucht. Also ich kannte die natürlich schon. Aber es kam mir so vor wie in einer arabischen Familie, weil die ja jemenitische Einwanderer waren. Also das, was sie vorher gesagt hatten mit große Familie, Familienfeste, immer viel zu essen, war genau so, war das da. Zu Schabbat sind wir zur Familie gefahren und haben dann eben dort gegessen. Also ich habe eigentlich die ganzen Feiertage da dort immer so mitgemacht. Immer wenn irgendein Feiertag war, kam die ganze Familie zusammen und da waren dann tatsächlich ja 20, 30 Leute immer. Also es kam mir vor wie in einer arabischen Familie.
Annabel Wahba, wie haben Sie sich in Israel gefühlt? Und als was hat sich Annabel Wahba in Israel gefühlt?
Also erstmal bin ich da einfach hingekommen und wusste ja nichts. Und kann mich nur erinnern, dass ich, als wir am Flughafen ankamen, gab es damals am Flughafen in Tel Aviv so eine riesige Leinwand. Und da wurden die Leute, die rauskamen, schon gefilmt und dann auf die große Leinwand übertragen, sodass die Besucher, die draußen ihre Familie abgeholt haben, immer schon auf der Leinwand sehen konnten, wer kommt da jetzt. Und ich weiß, dass Doron das immer total bescheuert fand, aber der hat mich schon vorher auf der Leinwand gesehen, bevor ich rauskam. Und dann sind wir als allererstes ans Meer gefahren. Ich wollte als erstes ans Meer und mir sind als erstes die Palmen aufgefallen. Und dass es ganz schön runtergekommen aussah. Also seine Familie, die lebt nämlich nicht in Tel Aviv, sondern in Bat Yam. Das ist ein Vorort von Tel Aviv, der früher, glaube ich, eher so eine Art Arbeitervorort war. Also eher ärmlich, wenn man das so sagen kann, ja. Also ich fand es jetzt nicht schön auf den ersten Blick, aber später dann schon. Und gefühlt, ja, wie habe ich mich gefühlt? Ich würde sagen, erstmal war für mich eher jetzt das Problem, dass ich aus Deutschland komme und ich mir dachte, dass die Leute, die ich dort kennenlerne, wahrscheinlich nicht so toll finden würden, dass ich aus Deutschland komme. Ich habe mich damals eher als Deutsche gefühlt.
Wegen des Nationalsozialismus.
Genau, ja. Also weil ich mir halt dachte, das ja, wird eher Gesprächsthema sein.
Und was ist passiert?
Es war überhaupt kein Thema, hatte ich den Eindruck. Also das stimmt jetzt so natürlich nicht, aber unter den jüngeren Leuten. Also mein Umfeld war erstmal die jemenitische Familie meines Freundes, die ja glücklicherweise den Holocaust nicht miterlebt haben und niemanden kannten, der im Holocaust, also sie kannten natürlich, aber sie hatten keine Verwandten, die im Holocaust ums Leben kamen. Das heißt, das war für die nicht so ein Thema. Für die war eher interessant mein arabischer Vater. Und der Vater von Doron hat auch Arabisch mit mir gesprochen, aber ich habe es natürlich nicht verstanden. Der hat dann versucht, mir Hebräisch und Arabisch beizubringen und hat nicht geklappt. Ich habe nur ein bisschen Hebräisch gelernt. Und die Freunde, also in meinem Freundeskreis, hatte ich den Eindruck, dass die das jetzt auch nicht sonderlich interessiert hat, dass ich aus Deutschland komme. Ich habe eher bei den jungen Israelis eine Abwehrhaltung empfunden. Es gibt ja diesen Holocaust-Gedenktag und ich hatte eher den Eindruck, dass es ein bisschen so war, wie ich das aus Deutschland kannte, von meinen Mitschülern, die eher dann irgendwann so eine Abwehrhaltung entwickelt haben und so gesagt haben, ja, wir wollen jetzt nicht schon wieder über den Holocaust reden. Und ich hatte den Eindruck, dass es bei den jungen Israelis auch so war, vor allem bei den Deutschstämmigen. Also ich hatte einen Bekannten, dessen Großeltern aus Deutschland eingewandert sind und ich kann mich erinnern, dass ich auf einer Party mal mit ihn drauf angesprochen habe und er hat sofort abgewunken, also er wollte damit eigentlich gar nichts zu tun haben. Und das fand ich eigenartig, aber jedenfalls war meine deutsche Herkunft nicht so ein Thema.
Ja, aber wie ging es denn Ihnen in den Schalen Ihrer Identität, also in dem späteren Artikel, der jetzt 2014 im Dezember erschienen ist, Beziehungsstatus, es ist kompliziert. Schreiben Sie, dass Sie den Bruchteil einer Sekunde die Identität gewechselt haben, weil das müssen Sie jetzt selber beschreiben, ja. Annabel Wahba.
Also es ist so gewesen, ich bin in Tel Aviv angekommen mit dem Flugzeug und war an der Passkontrolle. Man muss dazu sagen, dass die ersten Jahre, als ich nach Israel eingereist bin, 97, 98, 99, da bin ich ja viel hin und her, war das noch nicht so problematisch. Aber es wurde dann irgendwann, ich würde mal so sagen, ab dem Jahr 2002, wo es ja eine sehr große Militäroffensive gab, Wobei man muss ja mal aufpassen. Also die Militäroffensive ist ja beiderseits gewesen. Es gab unglaublich viele Anschläge und eben dann die Militäroffensive des israelischen Militärs in den besetzten Gebieten. Ab da, ab 2002, wurde es schwierig mit der Einreise. Ab da war plötzlich mein Name, mein Nachname, mein arabischer Nachname ein Thema. Und ich kam also an am Flughafen, habe meinen Pass hingelegt und dann hat der Passbeamte sich das angeguckt und hat gefragt, woher kommt der Name? Und dann habe ich gesagt, ja, mein Vater ist Ägypter. Es war ja ein deutscher Pass, aber er rief dann bei seinen Kollegen an und hat gesagt, hier steht eine Ägypterin. Was ich sehr kurios fand, er hat es auf Hebräisch gesagt am Telefon, ich habe ihn verstanden. Ich fand es sehr kurios, weil ich bin ja nicht Ägypterin, sondern ich bin ja Deutsche. Aber für ihn war ich automatisch Ägypterin. Und so habe ich die Identität innerhalb von wenigen Sekunden gewechselt. Ich kam als Deutsche und war dann Ägypterin für ihn.
Wie sind denn die Sicherheitsbeamten und Beamtinnen umgegangen mit ihren komplexen Verwandtschaftsbezügen, also wo der Großvater geboren worden ist oder die Tante lebt? Das sind ja alles arabische Länder, die nicht zu den Freunden Israels gerechnet werden.
Naja, also es ist so, mein Nachname ist zwar, wenn man sich auskennt, weiß man, der ist ägyptisch, aber der Nachname ist keiner Religion zuzuordnen. Es gibt in Israel viele Wahbas, die Juden sind. Das heißt, die wussten schon, okay, der kommt aus Ägypten, der Name, und dann fragen die einen, weil sie fragen nicht, sind sie Jüdin? Ich weiß nicht, warum sie das nicht fragen, aber anscheinend gehört das, das fragt man anscheinend nicht, weil das vielleicht in deren Augen diskriminierend wäre. Sondern die Fragen, haben Sie Verwandte in Ägypten? Und dann musste ich natürlich sagen, ja, ich habe da noch Tanten und Onkels und ich habe Cousinen und Cousins. Und dann fragen die, ja, wie heißt Ihr Großvater? Weil sie dann eben wissen wollen, ja, hat denn der Großvater einen jüdischen oder einen nicht-jüdischen Namen? Und dann wollen sie auch wissen, wo ist denn ihr Vater geboren? So, die Fragen sind es dann. Und am Anfang konnte ich da gar nicht so viel drauf antworten. Ich meine, natürlich kenne ich den Namen von meinem Großvater, aber ich habe das am Anfang nicht verstanden. Warum fragen die nach dem Namen meines Großvaters? Ist mir dann später klar geworden.
Das heißt, Sie haben längere Zeit auf verlassenen Bänken gesessen.
Ja, irgendwann ging das dann los. Also das war das erste Mal, die Situation, die ich beschrieben habe, wo der Passbeamte gesagt hat, hier steht eine Ägypterin. Da wird man dann, die nehmen, behalten den Pass und sagen, dann setzen Sie sich da hinten hin und dann sitzt man da. Erstmal und kann mit niemandem sprechen und das war so eine sehr unangenehme Situation, die ich bis dahin nicht kannte. Also ich habe meinen Pass nicht mehr und ich sitze da jetzt und weiß jetzt nicht, was passiert jetzt. Und dann nach einer Stunde oder nach anderthalb kam dann jemand, hat mir meinen Pass zurückgegeben. Und dann durfte ich einreisen.
Nachdem Sie eingereist waren, waren Sie dann immer noch Ägypterin oder fühlten Sie sich dann wieder als Ägypterin oder war das dann erledigt, dieser Identitätskonflikt in Israel?
Nee, also es war dann, also ich muss sagen, dass die Zeit, in der ich in Israel gelebt habe, ganz klar für mich schon sowas war wie eine Identitätsfindung. Ich bin mir da eigentlich erst meiner arabischen Wurzeln bewusst geworden, eben weil ich halt gemerkt habe, okay, also die sind jetzt da nicht so beliebt unter meinen jüdisch-israelischen Freunden, obwohl die natürlich jetzt keine Rassisten waren oder so. Aber ich meine, es ist natürlich logisch, dass zum Beispiel mein Freund, wenn der Arabisch gehört hat, für den ist es eher eine Sprache, die ihm Angst macht. Und für mich ist Arabisch eine Sprache, die, also ich mag die Sprache sehr gerne, weil es ja die Sprache meines Vaters ist. Für mich hat mir, bei mir hat es eher positive Gefühle ausgelöst und bei ihm negative Gefühle. Und mir war schon klar, also die mögen sie jetzt irgendwie nicht so. Und es ist ja schon so, dass man im Alltag natürlich auch mit extrem viel Abwehrhaltung gegen Arabisches zu tun hat. Zum Beispiel einmal saß ich im Taxi in Jerusalem und wollte zum das Damaskustor ist das Tor, wo man aus der Altstadt nach Ost-Jerusalem rauskommt. Und ich wollte zu diesem Damaskustor. Und das war aber ein Taxifahrer aus dem Westen der Stadt. Und der hat dann zu mir gesagt, ja, passen Sie auf Ihre Tasche auf, das sind alles Araber dort. Und dann dachte ich mir, ich sage jetzt nichts. Aber ich habe mich dann natürlich irgendwie, ja, ich habe mich diskriminiert gefühlt, weil er so getan hat, als ob alle Araber Diebe sind. Und das stimmt natürlich nicht. Obwohl es da sicher auch Diebe gibt am Damaskustor. Aber so, also ich wurde halt damit konfrontiert, dass das jetzt irgendwie nichts Gutes ist. Und damit dann solidarisiert man sich eher natürlich mit dieser Gruppe von Menschen.
Welche Musik spielen wir, Annabelle Wachbar, bevor wir von der Liebe sprechen?
Ich glaube, wir könnten als erstes vielleicht ein Lied von Zehava Ben hören. Das ist eine israelische Sängerin marokkanischer Herkunft, die ein Lied sozusagen, wie soll man sagen, gecovert hat. Das heißt Awiduni, und das würde ich gerne als erstes hören.
Awiduni von Zehava Ben. Das war Zehava Ben. Zu Gast im Doppelkopf auf HR2 Kultur Annabelle Wachbar, Deutsch-Ägypterin in Israel. In Israel der Liebe wegen. Yochanan Shalyim, Gastgeber. Hat es Konflikte gegeben zwischen der jüdisch-jemenitischen Familie von Doron oder deren Nachbarn, oder waren sie da ihres orientalischen Ursprungs wegen Christin oder Jüdin, egal, wir haben Ende der 90er Jahre, willkommene Schwiegertochter.
Also ich glaube, dass es denen prinzipiell egal war und die haben mich sehr herzlich aufgenommen, aber ich glaube, dass ich auch ein bisschen naiv war. Irgendwann hat mir dann mal Dorons Bruder gesagt, naja, also falls ihr mal heiraten wollt, da müsst ihr euch was überlegen, weil die Eltern von Doron sind sehr traditionelle Juden. Und für die ist eine Ehe, die, also in Israel kann man ja gar nicht zivil heiraten. Man kann nur beim Rabbiner heiraten oder beim
Rabbinat.
Ja, genau. Oder man heiratet, wenn man Christ ist, in der Kirche, oder wenn man Moslem ist, geht man zum Imam. Das heißt, er hat gesagt, also wenn ihr zusammenbleiben wollt, dann musst du eigentlich konvertieren, weil für die eine Ehe, die nicht vor Gott geschlossen ist, gar keine Ehe ist. Das war mir letztlich alles egal, weil erstens mal war ich 25, wir haben überhaupt nicht an Heiraten gedacht und für mich stand auch außer Frage, ich wäre niemals konvertiert, weil ich das unsinnig finde, also weil für mich Religion nicht so eine Rolle spielt, dass ich konvertieren möchte. Also ich glaube, dass sie im Prinzip mir sehr vorurteilsfrei begegnet sind und dass sie das spannend fanden und aufregend. Und ich glaube, wenn man einen Menschen erstmal kennt, dann ist es einem auch egal, wo er herkommt. Aber ich glaube, dass ich schon unterschätzt habe, dass es eine Rolle spielt, wenn man nicht die gleiche Religion hat. Und das ist generell in Israel ein wichtiges Thema. Und es hat sicher auch, war einer der Gründe, warum ich dann auch nicht mehr dort leben wollte, weil ich das Gefühl hatte, dass ich, wenn ich in Israel lebe und nicht Jüdin bin, tatsächlich schon immer irgendwie eine Außenseiterin bin. Und das haben meine Freunde dort gar nicht verstanden, weil die immer gesagt haben, ja, aber hier sind doch alle Einwanderer. Wir sind so ein internationales Land und das stimmt. Aber sie gehören einem Volk an. Die russischen Einwanderer wahrscheinlich nicht unbedingt. Die sind vielleicht nicht wirklich Juden oder es ist ihnen egal, was sie sind. Aber letztlich spielt es eine Rolle, das geht schon damit los, dass ich gar nicht weiß, was passiert, wenn man dort Kinder hat. Wenn der Vater Jude ist und die Mutter nicht, sind die Kinder ja nicht jüdisch. Auf welche Schule gehen die denn eigentlich? Es könnte ja theoretisch sein, dass die Schule sie gar nicht aufnimmt. Ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. Aber das sind Themen, die sind wichtig und das wusste ich alles nicht. Das wurde mir erst später klar.
Ist die Liebesbeziehung daran gescheitert?
Nee. Das glaube ich nicht. So weit würde ich nicht gehen. Ich glaube, wir haben vielleicht einfach nicht so gut zusammengepasst. Und die Umstände, ja, natürlich ist es kompliziert. Also es ist tatsächlich so wie die Überschrift dieses Artikels. Es ist kompliziert. Es ist immer kompliziert, wenn zwei Menschen aus zwei verschiedenen Ländern zusammenkommen, weil man sich überlegen muss, wo will man leben? Lebt man im Land des einen, lebt man im Land des anderen oder geht man in ein drittes Land? Und für mich war Israel generell langfristig keine Option, weil ich erstens mir nicht vorstellen konnte, dort sesshaft zu werden und Kinder zu kriegen, weil ich Angst hätte um meine Kinder, weil die Kinder ja, ich weiß nicht, ob meine Kinder zur Armee gegangen wären, aber vielleicht wären sie zur Armee gegangen, weil jeder zur Armee geht. Und ich hätte fürchterliche Angst gehabt um die. Also mir tun alle israelischen Mütter und Väter leid, deren Kinder zur Armee gehen müssen. Und ich habe irgendwie für mich nicht so eine richtige Zukunft in Israel gesehen, auch politisch. Mir war das irgendwann, ja, ich weiß nicht, ob ich den Ausdruck so verwenden darf, aber mir war das zu chauvinistisch. Ist so. Also ich habe mich dort nicht mehr wohlgefühlt, weil sehr viele Menschen sind total offen und wahnsinnig herzlich. Und dann gibt es andere Menschen, die sind zwar auch offen und herzlich, aber die haben eine politische Einstellung, die für mich schwierig ist. Das gibt es natürlich in Deutschland ganz genauso. Mir gehen in Deutschland wahnsinnig viele unglaublich auf die Nerven. Aber ich bin eben hier geboren. Das ist was anderes. Man kann in einem Land, in dem man geboren ist, eher Dinge akzeptieren, die man in einem anderen Land, in dem man nicht geboren ist, nicht akzeptiert.
Wann kam Annabel Wachba die Idee, aus ihren Erfahrungen ein Filmdrehbuch zu schreiben?
Ja, das war 2007. Da habe ich in München die Drehbuchwerkstatt besucht. Das ist so eine Art Drehbuchschreib-Lehrgang der Filmhochschule München. Und da gab es einen sogenannten Pitch, nennt man das.
Ein was?
Pitch, ein Pitch. So nennt man das, wenn Drehbuchautoren ihre Stoffe vorstellen vor Publikum. Und da gab es eben so einen Termin, wo Drehbuchautoren der Drehbuchwerkstatt München ihre Stoffe präsentieren konnten und im Publikum saßen Produzenten und Fernsehredakteure, um zu gucken, was gibt's da so für Stoffe. Und mich hatte einer unserer Dozenten kurz vorher angerufen und hat gesagt, du, hast du nicht irgendeine Idee? Und ich hatte eigentlich nichts in der Schublade. Ich hatte zwar ein Drehbuch schon geschrieben, aber das hatte ich ja schon geschrieben, also das konnte ich nicht pitchen. Und dann dachte ich mir, ach Mensch, eigentlich wäre das doch eine lustige Geschichte über eine Deutsch-Ägypterin, die sich in den Israeli verliebt und dann zu seiner Familie nach Israel kommt. Und so kam die Idee zu dem Drehbuch. Und ich habe das dann aber nicht alleine geschrieben, sondern ich habe es mit meinem Mann zusammen geschrieben.
Der nicht mehr Doron hieß, sondern ein anderer war.
Nee,
kein Israeli,
das
sondern
ist also
einem anderen.
Genau,
Ozean.
Das musste man natürlich vielleicht auch mal klarstellen. Also Doron und ich, wir sind schon 15 Jahre getrennt und ich bin jetzt sehr glücklich mit meinem Mann und wir haben auch schon zwei Kinder. Ich sage das deshalb, weil es ist ja sehr unangenehm für die Partner, wenn man dann in einem Interview immer über die Ex-Partner redet. Insofern, also mit meinem jetzigen Mann habe ich eben dieses Drehbuch geschrieben. Und der ist schottischer Herkunft, insofern vollkommen objektiv und nicht vorbelastet.
Das mit der Objektivität bei einem Schotten, das bezweifle ich, aber das ist wahrscheinlich mein Chauvinismus.
Das kann sein.
Also gut, Annabel Wachba, welches Stück spielen wir jetzt?
Jetzt hören wir von Amar Diab das Stück Habibi Nur Elain. Und das ist ein Stück, was ich in Israel eigentlich kennengelernt habe. Es ist ein ägyptischer Sänger, aber ich habe es in Israel immer gehört.
Das war Habibi Nur Elain von Amar Diab, zu Gast im Doppelkopf auf HR2 Kultur, Annabel Wachba, Gastgeber Johanan Scheljem. Annabel Wachba, jetzt pitchen Sie mir doch mal Ihr Thema, also bitte, was soll da interessant dran sein?
Also ich kann mich noch erinnern, dass damals der Pitch damit endete, eine unheilige Geschichte im Heiligen Land, glaube ich, habe ich dann am Ende gesagt. Also es ist sozusagen ein Culture Clash, so nennt man das, glaube ich, in der Fachsprache, eine Culture Clash Komödie. Also was passiert, wenn zwei Menschen verschiedener Kulturen vollkommen naiv auf die Familie des jeweils anderen treffen? Das fand ich irgendwie spannend und vor allem auch lustig. Also ich habe mich auch so erinnert an eigene Erlebnisse, die ich hatte. Ich habe dann, also ja sozusagen jetzt zurück in der Zeit, als ich in Israel gelebt habe mit meinem israelischen Freund. Wir haben eine neue Wohnung gesucht und sind dann in eine Nachbarschaft von Tel Aviv gezogen. Eigentlich ist es Givatayim, es ist sehr kompliziert, aber also für mich war es Tel Aviv. Es war jedenfalls eine Nachbarschaft, in der sehr viele sehr konservative sephardische Familien gelebt haben. Und der Vermieter hat sich dann schon gewundert, okay, da kommt jetzt ein Paar, die sind nicht verheiratet. Und dann hat er zu meinem Freund gesagt, naja, also ihr seid nicht verheiratet, aber hoffentlich ist deine Freundin wenigstens Jüdin, weil er wusste, ich komme aus Deutschland. Und dann hat Doron gesagt, ja. Also er hat gelogen. Er hat mich zur Jüdin gemacht. Dann war ich erstens sauer, weil ich das blöd finde, dass er nicht zu mir steht und meine Identität verändert. Und ich habe mir vorgestellt, was wäre, wenn er in Deutschland wäre und jemand würde mich fragen, er ist Jude, und ich würde sagen, nein. Das wäre also eine Katastrophe. Sowas würde ich nie tun. Also erstmal war ich sauer und dann war es auch ein Problem, weil dieser Vermieter dann ja auch immer mal wieder zu uns kam und mich dann immer angesprochen hat auf meine jüdischen Verwandten und ich dann halt eben lügen musste. Und er konnte auch mit meinem Namen nichts anfangen. Annabel, der hat mich dann immer Hanna genannt. Und also es gab sehr komische Situationen und das habe ich so im Kopf gehabt, als ich an eine Komödie gedacht habe.
Das heißt, Annabel Wachbar, dieser Film ist dann gedreht worden. Mit was für einer Crew und was für einer Produktionsfirma? Und wann kann ich ihn dann sehen?
Also wann Sie ihn sehen können, das weiß ich nicht genau, weil ich den Sendetermin nicht kenne. Aber ich könnte mir vorstellen, irgendwann im Herbst 2015. Also gedreht wurde er im Oktober, November 2014. Und es ist eine Auftragsproduktion von ARD und Degeto. Und die Produktionsfirma ist Wiedemann und Berg, die sitzen in München. Das heißt, eine deutsche Produktion, die aber in Israel spielt. Und das läuft dann so ab, dass die deutsche Produktionsfirma sich eine israelische Serviceproduktion sucht, die dann sozusagen die Abwicklung übernehmen. Und Regie geführt hat ein Israeli, Dror Zahavi, der aber schon ganz lange in Deutschland lebt. Und der war natürlich der ideale Regisseur, weil er beide Länder kennt, beide Kulturen kennt. Die Crew, also die Crew ist ja beim Film sozusagen das Technische, die war zum Großteil israelisch, der Kameramann war aber Deutscher, die Frau, die die Continuity gemacht hat, war Deutsche, der Regieassistent war Deutscher und die beiden Hauptdarsteller sind Deutsche und alle anderen sind Israelis.
Ist das jetzt so eine Schmonzette geworden, wo von Ihrer wunderschönen, facettenreichen Geschichte nur eine Liebesgeschichte zwischen einer Schwarzen und einem Weißen sozusagen entstanden ist mit ein paar Running Gags und dann war es das? Oder haben Sie da von der Realität, von der Absurdität und von auch der Verzweiflung in Israel etwas einfangen können?
Ja, ich glaube schon. Also wir haben das Drehbuch geschrieben. Man weiß ja nicht, wir haben keinen Einfluss darauf, wie nachher der Film wird. Aber ich glaube, dass der Regisseur das hervorragend gemacht hat und dass es ein ganz toller Film wird.
Die seltsamsten Bilder entspringen der Realität. Es gab da mal einen Alua Wakba Wecker.
Ja, genau. Das ist der Anfang des Films, aber ich darf, glaube ich, nicht zu viel verraten. Ich
aber
darf
den aber, haben Sie schon verraten.
Genau, ich darf aber den Anfang und darf immer vor allem den Schluss von dem Film nicht verraten. Den Anfang darf man, glaube ich, verraten. Es ist so, dass ich natürlich einige Ideen, die in dem Drehbuch auftauchen, die habe ich selber erlebt. Nicht genau so, aber die Erlebnisse haben mich inspiriert sozusagen zu einer Fiktionalisierung.
Zum Beispiel.
Und da gab es eben zum Beispiel die Situation, dass ich mir in Jerusalem in der Altstadt in Ostjerusalem, also im arabischen Teil, einen Moscheewecker gekauft habe als Mitbringsel für eine Freundin in München. Und den hatte ich in meinem Gepäck, also so ein Moscheewecker, das hat man sich vorzustellen, der sieht aus wie eine Moschee. Und wenn man den anmacht zu der Uhrzeit, wo man aufgeweckt werden will, sagt er Allahu Akbar, also ruft quasi zum Gebet. Und diesen Wecker hatte ich dabei, als ich von Tel Aviv nach München geflogen bin und ich bin durchsucht worden am Flughafen, so wie das dann eben doch immer ist bei der Ausreise. Und die Frau, die mich durchsucht hat, hat alles rausgenommen und irgendwann hat sie diesen Wecker in der Hand gehabt und drückt auf einen Knopf und dann geht in dieser Flughafenhalle dieser Wecker los und ruft laut Allahu Akbar. Und das ist natürlich am Tel Aviver Flughafen nicht das Beste, was passieren kann. Es war so eine sehr peinliche und unangenehme Situation, aber irgendwie eigentlich auch komisch.
Hat ja. Der Wecker das überlebt?
Ja, ich weiß nicht, was mit dem Wecker jetzt ist, weil ich habe ihn dann an eine Freundin geschenkt. Ich glaube, dass es den nicht mehr gibt, der ist schon zu alt.
Den Tel Aviver Flughafen hat er überlebt?
Den hat er überlebt, ja. Der durfte mitkommen.
Okay. Wie muss ich mir die Dreharbeiten vorstellen in einem Land, in dem sich die Sicherheitslage täglich verändert?
Also es gab eine Szene, die ist gedreht worden, eine Fahrszene, die wurde gedreht auf einer Landstraße in der Nähe von Rishon LeZion. Natürlich, damit der Verkehr geregelt wird, gibt es dann eben Polizei, die stehen vorne und hinten, also quasi vor dem Filmset, hinter dem Filmset und regeln den Verkehr. Und immer wenn der Regisseur Cut ruft, dann dürfen die Autos wieder weiterfahren. Und dann kann ich mich erinnern, dass es dann einmal die Situation kam, da gab es dann drei große Busse, die durchfuhren. Das waren Schulbusse, in denen arabische Kinder drin saßen, die man daran erkennt hat, dass die Mädchen alle Kopftücher getragen haben. Nicht alle, aber einige. Und es war so eine sehr kuriose Situation, dass wir diese deutsch-arabisch-israelische Liebesgeschichte drehen in Israel und dann fährt ein Bus vorbei mit arabischen Mädchen, die uns dann gewunken haben und wir haben dann zurückgewunken. Und ich kann mich erinnern, dass der deutsche Schauspieler, der die Hauptrolle spielt, Tristan Pütter, hat sich wahnsinnig gefreut, weil er nämlich eine Kippa auf hatte in der Situation und diesen Mädchen gewunken hat. Und das war für ihn sozusagen ein Beitrag zur Völkerverständigung. Ein Friedensgruß.
Annabel Wachbar, mittlerweile haben Sie zwei Kinder. Was sind denn das jetzt für Menschen? Sind das jetzt Ägypter? Sind das Deutsche? Sind das Schotten? Wie sehen Sie deren Identität?
Ja, also ich bin mittlerweile eigentlich der Meinung, dass diese Herkünfte, also wo jemand herkommt, wirklich kaum mehr eine Rolle spielt. Es spielt schon für einen selber persönlich eine Rolle, weil man viele Einflüsse hat. Aber in meinem Umfeld habe ich festgestellt, ist es das Normalste, dass die Beziehungen oder auch die Identitäten, dass die gemischt sind. Also ich habe fast gar keine rein, das klingt schrecklich, ich weiß gar nicht, wie soll man sagen. Ich habe kaum Freunde, bei denen beide Eltern wirklich Deutsche sind, sondern es ist immer irgendwas anderes dabei. Das liegt jetzt natürlich an mir und daran, wie ich mir meine Freunde aussuche, aber es ist einfach wahnsinnig normal mittlerweile, Gott sei Dank, dass man Eltern hat, die aus verschiedenen Ländern kommen. Also unsere Kinder sind im Prinzip halb schottisch, die haben auch die britische Staatsbürgerschaft. Sie sind eigentlich ja nur viertel deutsch und nur viertel ägyptisch. Aber sie leben in Berlin und wachsen eben halt als Berliner Kinder auf, also letztlich als Deutsche, aber sie sind nur ein Viertel deutsch. Aber ich persönlich halte sowieso aufgrund meiner Erfahrung überhaupt gar nichts mehr von diesen Herkunft, weil ich finde, das hat auch sowas, das ist sowas, ja, wie soll man sagen, das erinnert mich so, ja, an die Nazis, wo jemand ein bestimmtes Blut sozusagen in seinen Adern hatte. Also das gibt's für mich nicht. Die sind deutsch, weil sie in Deutschland aufwachsen.
Wenn Sie zurückdenken an die vergangenen 15, 20 Jahre, Ihre Auseinandersetzung mit Israel, Ihre Erfahrung, was hat das mit Ihnen gemacht? Was ist da in Ihnen gewachsen? Also was für eine Art von Identität haben Sie dort für sich kennengelernt? Sind Sie mehr Ägypterin geworden? Sind Sie mehr Orientalin geworden? Haben sich getraut, anderes Orientalisches auszuleben und dazu zu stehen?
Ich habe festgestellt, ich habe neulich mal so drüber nachgedacht, dass in meinem Bekanntenkreis, auch unter den Journalisten, gibt es ziemlich viele, die so halb-halb sind, so wie ich. Eine Bekannte von mir, deren Vater ist Marokkaner, die Mutter Deutsche, oder ein anderer Bekannter von mir, da ist der Vater Jordanier, die Mutter Deutsche. Und bei den meisten ist es so, wenn die Mutter Deutsch ist, dann ist sie diejenige, die sehr viel von der Identität weitergibt. Und leider kann man dann in der Regel auch kein Arabisch. Man kann das aber natürlich später lernen. Also zum Beispiel dieser eine Kollege von mir, der hat dann eben Arabisch gelernt später. Also ich habe einfach für mich schon eine stärkere arabische Identität gefunden, einfach weil ich das schön finde. Aber Also man darf jetzt auch nicht naiv sein. Ich suche mir natürlich das Schöne raus. Ich suche mir die Musik raus, ich suche mir die Filme raus. Aber das ist natürlich auch auf eine Art Schönreden einer Situation. Ich kann mir schon vorstellen, dass ich in Kairo leben könnte, aber ich kann mir auch vorstellen, im Libanon zu leben, wenn dort kein Krieg ist. Und ich könnte mir vielleicht auch Jordanien vorstellen, aber dann wird es schon schwierig. Also natürlich bin ich Deutsche, aber ja, ich suche mir sozusagen das Schöne raus. Und es ist ja auch eine unglaublich luxuriöse Situation, wenn man so viele verschiedene Einflüsse hat und sich dann das Schönste raussuchen kann.
Das heißt, es produziert auch eine gewisse Form von Sehnsucht.
Also ich merke jetzt schon an mir, dass ich natürlich auch durch meine Identität schon auch ein bisschen in meiner Arbeit eine Verantwortung habe. Also die Themen, die ich behandle, handeln sehr viel von Einwanderern. Und also ich habe es mir schon so ein bisschen auch zur Aufgabe gemacht, das Negative, was oft in den Medien transportiert wird, vor allem über arabische Einwanderer, so ein bisschen zurechtzurücken. Also das ist mir schon ein Anliegen. Oder auch, ich gebe einmal in der Woche Nachhilfe an einer Berliner Schule und kann es wirklich nur allen empfehlen, die ein bisschen Zeit haben, an Grundschulen zu gehen und den Kindern Nachhilfeunterricht zu geben, weil viele einfach von ihren Familien, die selber so beschäftigt sind mit dem Ankommen in Deutschland, einfach zu wenig mitbekommen. Die brauchen einfach Hilfe. Und das ist natürlich ein Stück meiner Identität. Ich habe es wahnsinnig leicht gehabt. Mein Vater ist hier mit offenen Armen damals empfangen worden. Meine Mutter ist Deutsche. Ich habe es sehr, sehr leicht gehabt. Aber andere Einwanderer haben es nicht so leicht. Und natürlich ist es ein Stück meiner Identität und die ist sehr stark von meinem Aufenthalt in Israel geprägt worden, definitiv.
Annabel Wahba, mit welcher Musik lassen wir den Doppelkopf ausklingen auf H2N Kultur?
Ich habe mir gedacht, wir könnten als letztes ein Stück hören von Khaled. Das Stück heißt Aisha. Das ist ein sehr bekanntes Stück, was es in vielen Versionen gibt. Es gibt auch eine hebräische Version. Die hören wir jetzt aber nicht, sondern wir hören jetzt von Khaled Aisha.
Danke, dass Sie ins Studio gekommen sind, Gastgeber Johanan Celje.
Danke.
Comme si je n'existais pas. Elle est passée à côté de moi, sans un regard, reine de Saba.